Herzlich willkommen bei unserem Podcast Eiskalt serviert. Ein Podcast rund um gutes Essen, spannende Geschichten und neue bzw. wiederkehrende Foodtrends. Bei uns gibt's reale Foodcrime-Stories, wir entdecken die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und natürlich testen wir alles aus, was es Neues auf dem Markt gibt.
Wir sind hier, um das zu enthüllen, was in der Welt unserer Lebensmittel oft im Verborgenen liegt. Denn hinter vielen alltäglichen Produkten, die wir lieben, verbergen sich manchmal Geschichten von Betrug, Gier und kriminellen Machenschaften, die dich wirklich schockieren werden.
Ganz genau. Wir graben tief, wir decken auf und zeigen dir, dass das, was auf deinem Teller oder in deinem Glas landet, manchmal eine ganz andere Geschichte erzählt, als du vielleicht denkst. Ich bin Mona.
Und ich bin Sarah.
Und heute haben wir ein sehr interessantes Thema.
Ja, sehr interessant.
Und sehr aktuell.
Sehr aktuell, täglich fast in den Nachrichten.
Mhm. Wir haben nämlich gedacht, wir müssten einfach mal drüber sprechen, oder?
Ja. Ich glaube, es wird auch euch da draußen interessieren, weil es könnte sein, dass das Weihnachtsessen in Gefahr ist.
Deswegen. Oh, ja. Ja, deswegen haben wir uns eigentlich auch dafür entschieden, ne? Weil wir uns selber schon Gedanken darüber gemacht haben, was wir denn jetzt an Weihnachten noch essen können und was nicht.
Genau. Weil die essentielle Frage ist nämlich, ist unser Weihnachtsmenü sicher? Die Lichter brennen, die Geschenke sind verpackt. Und was ist mit der Weihnachtsgans?
Oh, die Weihnachtsgans. Und nicht nur die Weihnachtsgans, das Tiramisu.
Der Eierlikör.
Oh Gott, ja stimmt.
Skandal.
Ja, deswegen reden wir nämlich heute über die Vogelgrippe. Genau. Wie heißt die abgekürzt?
H5N1-Virus.
Hier, sag mal, heißt das eigentlich der Virus oder das Virus? Habe ich mich vorhin gefragt, bevor wir angefangen haben.
Das ist eine gute Frage.
Also ich sage ja immer der Virus. Was sagst denn du?
Der Virus, das Virus, das Virus, der Virus. Ich glaube, es kommt ganz drauf an, oder?
Und ich glaube, man könnte auch beides nehmen, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich auch nicht.
Naja, egal.
Das haben wir also nicht recherchiert für diesen heutigen Podcast.
Das Wichtigste überhaupt, welcher Artikel der richtige ist.
Ja, verdammt.
Ja, egal. Aber wir wollen ja jetzt auch über die Vogelgrippe im Allgemeinen sprechen. Genau. Egal, ob jetzt der oder das Virus.
Richtig.
Ja.
Weißt du denn, wo die herkommt?
Die Vogelgrippe?
Ja.
Nee, du erzählst es mir jetzt gleich.
Ich erzähle dir das jetzt gleich. Also ich habe da mal recherchiert.
Aha.
Ne? Also den Ursprung, der liegt wohl in Ostasien.
Hm.
Und wahrscheinlich auf diesen Geflügelmärkten, so wie bei Corona auch.
Ich wollte gerade sagen, das kommt mir bekannt vor.
Aber tatsächlich ist die Vogelgrippe schon 1990 oder in den 90ern das erste Mal hier in Deutschland aufgetreten.
Ach krass, echt? So lange gibt es die schon?
Krass, ne?
Ja.
Und es kommt immer per Flugpost sozusagen.
Ja, wenn die Zugvögel vorbeifliegen, oder?
Richtig. Die Wildvögel sind quasi das Reservoir dieses Viruses.
Mhm.
Und sie tragen den tatsächlich über Kontinente hinweg. Mhm. Also ist ja logisch, ne? Wenn sie von ihrem Süden in den Norden und so weiter und wieder zurück und so fliegen, ist das schon krass, wie viel sie da überfliegen und wie viele sie da auch anstecken könnten, wenn sie denn dieses Virus in sich tragen.
Ja, natürlich, die sind ja in großen Mengen unterwegs, treffen sich immer an denselben Stellen wie wir hier in der Gegend, haben ja auch ein Naturschutzgebiet und da landen ja auch ganz viele Zugvögel.
Wurden da schon welche gefunden?
Ja, ich glaube schon. Ich habe nämlich jetzt vorletzte Woche bei Facebook einen Post gesehen, dass die Feuerwehr schon da im Einsatz war und hat ja die leider toten Gänse und Enten daraus gefischt.
Also es ist wirklich traurig, wie viele Tiere dann da auch sterben müssen, ne? Aufgrund dessen, dass sie sich angesteckt haben können.
Ja,
ne?
Das ist schon schlimm.
Die erste große Welle, die gab es tatsächlich in 2006.
Also schon sehr lange her, ne?
Ja, und ich glaube, da wurden diese Wildvögel hauptsächlich an der Ostsee, also oben so bei Rügen und so gefunden.
Mhm.
Also okay. Noch gar nicht mal so unbedingt hier bei uns, ne?
Ja.
Aber das ist schon dramatisch, dieses Vogelsterben, beziehungsweise das Vogelumbringen dann tatsächlich nachher auch, ne?
Das stimmt. Und seitdem ist es wahrscheinlich regelmäßig immer zum Winterflugplan, dass
richtig.
Da wieder Fälle gibt. Und dieses Jahr ist es halt ganz schlimm.
Ja.
Ja, also hier in der Gegend gab es ja, also als die Vogelgrippe jetzt gerade vor anderthalb Monaten oder so ganz aktuell war, auch einen Gänsebauern, der hat ja das Pech gehabt, muss man ganz klar sagen. Der hatte die Gänse zu dem Zeitpunkt auch noch draußen, weil da gab es ja noch keine Stallpflicht. Und da hat er, also da ist eine Tote ganz abgestürzt und direkt in das Gehege, sagt man ja nicht.
Oh nein, doch, oder?
Sagt man Gehege bei den Gänsen? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ist auf jeden Fall direkt reingestürzt und dann musste der 2500 Gänse schlachten. Das ist wirklich, das ist dramatisch. Überleg mal, was das bedeutet, weil der lebt ja davon.
Ja.
Das ist wirklich so schlimm. Also nicht nur für die Gänse, dass sie sterben mussten, sondern auch das, was er eigentlich an Umsatzeinbußen dadurch hatte.
Ja.
Mm.
Und das alles durch ein Virus, ne?
Ja.
Ein kleines Virus.
Das stimmt. Aber kommen wir doch jetzt mal zu unserem Weihnachtsmenü. Weil wir haben ja gesagt, wir haben ja aus dem Grund auch das Thema ausgesucht. Und es gibt ja jetzt mittlerweile auch ganz, ganz viele Empfehlungen, dass man sich da nicht ansteckt. Beziehungsweise eigentlich ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass der Mensch sich ansteckt. Aber es ist ja nicht unmöglich.
Richtig.
Genau. Und es gibt viele Empfehlungen, viele Tipps. Und darüber reden wir jetzt heute.
Richtig.
Ja.
Das machen wir jetzt.
Genau. Fangen wir doch mal an beim Hauptgang.
Beim Hauptgang. Also eigentlich kann man ja, wie du das eben schon gesagt hast, Entwarnung für den Hauptgang geben. Ne? Mhm. Also die Gefahr, sich über richtig zubereitetes Geflügelfleisch, also wirklich richtig zubereitetes, da kommen wir jetzt gleich dazu, anzustecken, ist faktisch eigentlich nicht existent.
Das ist ja schon mal sehr gut.
Ja, und das liegt einfach daran, weil du ja eigentlich das Hühnchen nicht roh essen würdest.
Ja, ne? Das Hitze tötet alles ab.
Richtig.
Mhm.
Dieses Virus ist nämlich extrem hitzeempfindlich. Und da die Weihnachtsgans oder Ente, wie auch immer, stundenlang bei hohen Temperaturen gebraten wird, wird der Virus einfach zuverlässig inaktiv.
Ja, das ist ja schon mal super. Also brauchen wir uns eigentlich bei der Weihnachtsgans so gar keine Gedanken machen.
Nee.
Wenn sie denn richtig gut durchgegart ist.
Richtig. Aber da wir ja über 70 Grad Kerntemperatur kommen werden bei der Gans oder bei der Ente.
Über mehrere Stunden.
Über mehrere Stunden ist das alles safe.
Ja, no problem.
Ja,
genau. Sehr gut.
Check. Also, wenn die Weihnachtsgans im Magen liegt, dann liegt es nicht an der Vogelgrippe.
Mhm.
Das kann man mal festhalten, würde ich sagen.
Das ist doch schon mal super. Also das freut mich. Ich meine, ich bin jetzt kein Gänseesser. Du?
Nee, ich auch nicht so unbedingt.
Ich meine, wir hatten das Thema ja schon vielfach, ne? Und wir haben über Weihnachten geredet und über Heiligabend. Aber viele essen es ja dann wirklich auch am ersten und zweiten Weihnachtstag. Die freuen sich ja dann auch ihre Weihnachtsgans. Aber bin ich echt überhaupt gar kein Fan von.
Nee.
Also gerade das Zubereiten. Hast du schon mal eine Gans zubereitet?
Nein.
Sei froh. Es ist so viel Arbeit. Wirklich. Ich bin fast durchgedreht. Du musst ja dann morgen schon anfangen. Wie gesagt, musst diese Gans ja dann auch über Stunden da garen. Musst immer wieder die übergießen mit dem Sud. Also es ist total anstrengend und nervig.
Ich glaube tatsächlich, dass das so ein Gericht wäre, wenn ich es essen wollen würde, dann würde ich es im Restaurant essen.
Ja, genau. Dann ja, stimmt. Und so schöne Klöße und Rotkohl dazu. Ganz richtig. Klassisch.
Genau, ganz klassisch.
Finde ich gut.
Das gibt es ja tatsächlich auch schon vor Weihnachten, ne? So richtig Gänse essen und so.
Stimmt, bei unserem Nachbarort ist gerade auch so ein Restaurant, Kneipe, was ist das? Keine Ahnung, Restaurant, glaube ich. Die machen auch ständig Gänseessen. Sind immer ausgebucht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Frage ist, ob es jetzt halt so viele Gänse gibt, ne?
Oder wie teuer sie denn auch sind.
Ja, genau. Oder wie teuer sie auch sind.
Aber ich meine, der Hauptgang ist ja eine Sache. Viel schlimmer, finde ich, ist das Problem mit dem Tiramisu.
Ja.
Also ich liebe ja Tiramisu zum Nachtisch. Egal, ob es Weihnachten ist oder nicht, muss ich sagen. Also ich liebe es in jeder Variation. Und ins original italienische Tiramisu kommt ja rohes Ei.
Ja.
So, was machen wir denn da?
Ja, nicht nur in das Tiramisu, auch eigentlich kommt in den Eierlikör rohes Ei.
Stimmt, oder in Mayonnaise.
Ja, und ich liebe Mayonnaise.
Ich auch. Und die kann man ja auch total schnell und einfach selber machen übrigens.
Ja, aber mit Ei halt.
Ja, klar. Ne? Ohne Ei. Weiß ich gar nicht, geht das überhaupt ohne Ei?
Natürlich, es gibt vegane Mayo.
Ja, stimmt.
Mayo.
Ja, ja, stimmt.
Also das wäre mal eine Idee. Haben wir die schon auf dem Blog?
Normale Mayo, ja, vegane nicht.
Ja, also.
Und die ist geil, die normale, aber die würden wir jetzt im Moment
nicht unbedingt empfehlen.
Ja.
Aber es kommt bald ein veganes Eierlikör-Rezept auf den Blog, sodass Eierlikör an Weihnachten nicht ausfallen muss.
Ganz genau. Und Tiramisu-Rezepte haben wir übrigens auch ganz viele. Wir haben zwar auch das original italienische Tiramisu mit Ei, haben aber auch ganz viele Alternativen. Weil ich das nämlich schon immer sehr kritisch gesehen habe mit den rohen Eiern im Tiramisu und deswegen schon immer gerne Alternativen probiert habe.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also klar, theoretisch besteht eine geringe Ansteckungsgefahr für die Vogelgrippe über das rohe Ei. Aber ganz ehrlich, das primäre Risiko bei rohen Eiern ist nicht die Vogelgrippe, sondern bei
Salmonellen.
Ja.
Ja klar, und das ist auch der Grund, warum ich schon vor Jahren immer eher das andere Tiramisu gemacht habe.
Das vegetarische. Nee, vegan ist es ja dann auch nicht, du hast bestimmt Sahne reingepackt.
Ne? Ja, genau. Ja, auf das jeden andere. Fall, das gehört okay. da rein.
Das andere, es hat sich so abwertend angehört. Das andere
Tiramisu. Das Bessere.
Das Bessere.
Das Bessere.
Das Bessere.
Ja, genau. Ja, genau, das ist der Grund. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil klar, man verwendet ja dann selber, wenn man es oder selber macht, ne, verwendet man ja auch frische Eier. Und das ist ja auch wichtig für so ein Tiramisu. Und natürlich auch unversehrte Eier. Man sollte immer gucken, wenn man Eier verwendet, dass sie wirklich, dass da keine Schale gebrochen ist oder sonst irgendwas, dass sie aus kontrollierter Haltung kommt. Und dass man natürlich dann das Tiramisu auch immer gleich kühlt, wenn man es zubereitet hat.
Ich glaube, das ist generell bei Eispeisen immer. Egal, immer.
Ja, immer kühlen, direkt in den Kühlschrank. Kühlen. Also nicht so lange auf dem Tisch stehen lassen, wenn man denkt, naja, man sitzt jetzt noch schön hier in Weihnachtsstimmung zusammen und ach, so eine halbe Stunde macht nichts. Nee, packt es lieber wieder in den Kühlschrank.
Genau. Also generell Eier. Eier gehören auch bei der Lagerung eigentlich, glaube ich, in den Kühlschrank.
Tatsächlich habe ich gelesen, jetzt letztens, das kommt drauf an. Frische Eier müssen nicht unbedingt in den Kühlschrank. Allerdings ist das Problem, wenn du sie gekauft hast und hast sie einmal im Kühlschrank gelagert, solltest du sie danach immer weiter im Kühlschrank lagern. Also auch wenn es theoretisch nicht so sein müsste, aber dann ist diese Temperaturschwankung zu krass. Und einmal im Kühlschrank, immer im Kühlschrank. Muss man sich einfach merken.
Also ich habe die immer im Kühlschrank.
Ja, ich auch, aber...
Schon alleine aus der Idee heraus, warum gibt es sonst Eierhalter für den Kühlschrank? Hört sich jetzt total Banane an. Nein, das war natürlich ein Spaß.
Ja, aber das ist tatsächlich so, weil ganz ehrlich, im Supermarkt, wo stehen sie da? Nicht im Kühlschrank.
Da stehen sie nicht im Kühlschrank,
genau.
Das stimmt.
Und das ist halt genau der Grund. Also einmal im Kühlschrank, immer im Kühlschrank. Muss man sich einfach merken. Wusste ich auch nicht so bewusst. Ich habe es zwar unbewusst richtig gemacht, aber wie gesagt, habe ich gelesen. Ich habe mich informiert.
Also meine Speisekammer ist relativ kühl. Gerade jetzt im Winter, wenn man so das Fenster gekippt hat und so. Mhm. Ne? Aber im Sommer würde ich da meine Eier nicht hinstellen.
Nee, da wäre es mir auch zu warm.
So, und warum soll ich sie dann im Winter nicht in den Kühlschrank stellen? Also, ne?
Ja, kannst du ja machen. Ne? Ist ja gar kein Problem. Aber ja. Man könnte sie, wenn sie frisch sind, auch normal lagern. Also bei normaler Zimmertemperatur. Jetzt hat mir gerade das Wort gefehlt.
Also tatsächlich kenne ich jetzt nicht die originalen Regeln der Gastronomie.
Mhm.
Aber ich kann dir sagen, wenn die Hygiene kommt und kontrolliert, dann müssen die Eier im Eierkühlschrank stehen. Also es gibt einen extra Kühlschrank bei uns in der Gastronomie, in der Küche.
Mhm.
Da sind nur Eier drin. Und die müssen auch eine ganz bestimmte Temperatur haben.
Ja gut, das ist natürlich dann auch wieder ein ganz anderes Thema. Da gibt es sehr strengere Regeln. Und natürlich, dann ist das wahrscheinlich einfach vorgegeben.
Aber es schadet ja nichts, wenn man sich auch zu Hause an diese Regeln
Aber hat. Es ist kein Muss, Sarah.
Nein, es ist kein Muss, aber trotzdem.
Jetzt rede den Leuten, die jetzt hier draußen ihre Eier nicht im Kühlschrank lagern, doch kein schlechtes Gewissen
ein. Nein, ihr könnt die auch draußen lagern. Bitte kein schlechtes Gewissen. Und zur Not gibt es ja auch noch eine Alternative, nämlich pasteurisiertes Eigelb.
Ja, das stimmt. Das gibt es auch noch.
Es gibt sogar Rührei in Tetrapack.
Ja, das habe ich auch schon gesehen. Mega, oder?
Also,
habe ich noch nie probiert, aber ich muss das unbedingt mal ausprobieren.
Ja, alles Mögliche hier.
Ja. Hast du es schon mal getestet?
Ja, tatsächlich habe ich schon mal. Schmeckt wie Ei.
Ehrlich, du hast keinen Unterschied gemerkt.
Wenn dir das vorher keiner sagt und du gehst irgendwo essen und machst das, isst das. Glaube ich nicht, dass du einen Unterschied schmecken würdest. Oder dass du jetzt sagen würdest, oh, das ist jetzt pasteurisiert oder das ist jetzt aus dem Tetrapack. Ich glaube nicht.
Okay.
Weil es wird ja genauso zubereitet wie Rührei auch.
Mm.
Nur, dass du es halt nicht aufschlagen musst, sondern machst du Tetrapack auf und packst es in die Pfanne rein.
Mm. Aber ist ja gut zu wissen. Ist mal eine gute Alternative, ne?
Ja.
Zum rohen Ei.
Aber weißt du, was wir noch vergessen haben? Plätzchenteig.
Ja, stimmt. Weil das ist ja nun auch ein echtes Thema, weil im Plätzchenteig ist ja fast immer Ei drin. Und bist du auch so eine Naschkatze, die dann immer mal den Teig probiert?
Ja.
Ich auch.
Oder Waffelteig oder so.
Oh,
da
ja.
Kommt immer einmal der Finger rein, ob genug Zucker dran
ja,
ist.
Genau. Und, ja. Aber ist natürlich dann auch ein großes Salmonellenrisiko.
Salmonellen, genau. Nicht Vogelgrippe, Salmonellen.
Aber trotz allem, macht es einfach nicht.
Genau.
Ja. Aber wenn wir jetzt schon gerade beim Thema sind, was man machen sollte und was nicht.
Ja.
Kommen wir mal zur Küchenhygiene. Oh, ja, das ist so ein langweiliges Thema, oder?
Findest du? Ich finde es total spannend, weil wenn du mal so mit anderen zusammen in der Küche bist und du hast so deine eigenen
Küchenroutinen
und Regeln für dich aufgestellt und bist dann bei jemand anderem und der macht das ganz anders, finde ich das immer total interessant.
Stimmt. Stell dir mal vor, derjenige macht zum Beispiel das Holzbrett in die Spülmaschine.
Stell dir das mal vor, das wäre ein Skandal. Ja, genau. Das wäre wirklich ein Skandal.
Ja, nee, das stimmt. Weil jeder hat ja so seine eigenen Routinen und bei manchen Sachen, da ist einem, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass man vielleicht den Bakterien in die Hände spielt.
Ja.
Oder?
So ein, zum Beispiel so ein Aufwaschlappen.
Ja. Schwieriges Thema, sollte man auf keinen Fall zu lange aufbewahren, würde ich sagen.
Also ich habe sehr kleine Hände. Und deswegen habe ich am liebsten das Trockentuch so groß wie das Abwaschtuch. Also ich habe so, weiß ich nicht, 20x20 Tücher mit unterschiedlicher Struktur. Die einen sind halt zum Abtrocknen, die anderen sind zum Aufwaschen. Mhm. Und das wechsle ich alle 3 Tage.
Aha.
Also,
ja.
Ne? Und wenn ich jetzt aber wirklich was mit Geflügel gemacht habe.
Dann kommt es direkt weg.
Dann kommt das sofort weg.
Aber ist auch total krass. Also gerade Geflügel ist echt so ein Thema. Ne? Das unterschätzt man, glaube ich, total. Da habe ich auch mal eine Reportage drüber gesehen. Da haben die das getestet. Ne? Dann sollten die Probanden sollten einfach mal Geflügel zu Hause in der Küche zubereiten.
Mhm.
Und es ging eigentlich gar nicht um die Zubereitung oder das, was sie draus gemacht haben, weil dann kam nämlich nachher das Tester-Team. Und dann haben die das Licht ausgemacht und haben das unter UV-Licht, haben die das deutlich gemacht, wo überall diese Reste von diesem Geflügel in der Küche noch vorhanden ist. Also an Messern, an Brettern, im Spülbecken, auf Arbeitsflächen. Und es war echt krass. Selbst an den Menschen waren noch Rückstände.
Ja.
Und da sieht man halt auch mal, wie ordentlich man da eigentlich dann sich auch die Hände waschen muss. Also auch wenn man es angefasst hat, das rohe Geflügel, sofort die Hände waschen und auch lang und gründlich. Man sagt ja immer schön mindestens 20 Sekunden, ne? Und ja. Und ja, dann erst zu den gekochten Speisen oder anderen Sachen überwechseln.
Hände waschen, das sollten wir ja zu Corona-Zeiten jetzt alle gelernt haben.
Ja, stimmt.
Mit den vielen lustigen Bildchen, die überall gehangen haben, wie man dann erklärt.
Wie es funktioniert.
Wie es funktioniert.
Aber sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Ei ausschlägst und schlägst es in deinen Teig, ne?
Ja.
Wäschst du dir, jetzt mal Hand aufs Herz, ehrlich, wäschst du dir dann sofort die Hände?
Nach dem letzten Ei, ja.
Immer?
Ja.
Bevor du dann weiter rührst?
Ja, weil meistens habe ich irgendwie klebrige Finger dann danach.
Okay.
Und dann wasche ich mir die Hände.
Okay.
Ich bin auch so freaky, wenn ich einkaufen war und komme nach Hause oder generell, wenn ich irgendwo war und komme nach Hause, wasche ich mir auch immer erstmal die Hände.
Aha, okay. Ja, das ist natürlich sehr vorbildlich.
Ja, so, also es ist vielleicht ein bisschen freaky, würde ich sagen. Es ist so ein kleiner Monk, der da in mir rauskommt.
Da reden wir heute am besten nicht drüber.
Nein, heute nicht.
Heute reden wir mal über die andere Sache. Ja, aber ich finde das krass, ne, weil ich mache das auch, aber nicht regelmäßig, würde ich sagen. Also es kommt schon mal vor, dass ich dann nach dem Bayer aufschlagen, dann schnell irgendwas weitermache. Also ich würde jetzt nicht mit den Händen direkt in den Teig greifen oder so, das nicht. Aber ich würde dann trotzdem meinen Mixer anfassen und vielleicht dann schnell noch fertig mixen oder so, weil es gerade passt. Ne? Ich habe zum Beispiel auch mal gehört, dass selbst wenn du so ein Ei aufschlägst, ne, manchmal fällt ja auch so ein ganz kleines Stückchen Schale rein.
Mhm.
Theoretisch müsstest du das komplett wegmachen.
Aber wer macht das?
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema. Die Bakterien sind überall. Ernsthaft, eigentlich müsste man das machen. Macht kein Mensch. Ich weiß, macht kein Mensch.
Nee, macht kein Mensch. Aber vor allen Dingen, wenn du, also ich sag jetzt mal, wenn du einen Kuchen machst oder so, wird es ja auch über 70 Grad erhitzt, dann ist das ja egal, wenn da kurz vorher mal die Schale drin gelegen hat, oder?
Ja.
Also bei rohem Verzehr oder Plätzchenteig oder Tiramisu oder so.
Ja.
Vielleicht nicht unbedingt,
aber... Ich sag ja nur, wie es sein sollte.
Ja, aber dann gibt es ja... Nee, da kannst du dich ja gar nicht vorschützen. Also wenn du danach gehst, kannst du dich nicht vorschützen, weil das kann ja immer passieren. Und
klar, total. Aber kommen wir jetzt mal hier auf die Hygiene zurück.
Kommen wir auf die Hygiene zurück.
Genau.
Wichtig ist, dass du das einfach auch separierst.
Mhm.
Also ne, nicht, dass du jetzt, weiß ich nicht, den Löffel nimmst und die Eierschale da rausholst. Und dann gehst du aber mit dem Löffel nochmal in deine Butter rein und verteilst quasi das Ei in der Butter.
Mhm.
Also da solltest du dann schon einen neuen Löffel nehmen oder ein neues Messer oder wie auch immer. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Da sollte man wirklich drauf achten. Und natürlich auch wirklich alles ordentlich reinigen. Ne? Also Schneidebretter, Arbeitsflächen, Küchenutensilien. Immer direkt nach dem Kontakt mit dem rohen Lebensmittel, zack, unter heißes Wasser, Spülmittel benutzen. Damit nichts zu Keimschleuder wird.
Aber du hast eben gesagt, stell dir mal vor, es macht jemand das Holzbrett in die Spülmaschine.
Ja, das geht gar nicht.
Das geht gar nicht. Aber wie kriegen wir denn jetzt das Holzbrett so richtig sauber?
So richtig sauber. Also grundsätzlich würde ich es ja schon gar nicht fürs Geflügel nehmen.
Was würdest du dann nehmen?
Ich habe unterschiedliche Bretter. Ich habe Holzbretter, weil ich schneide gerne auf Holzbrettern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Fleisch habe, habe ich immer so ein Plastikbrett.
Okay, und das tust du dann in die Spülmaschine?
Das tue ich in die Spülmaschine. Das ist ja auch kein Problem, weil so ein Holzbrett ist ja dann, also, oder so ein Plastikbrett im Gegensatz zum Holzbrett ist da ja auch für gemacht, um in die Spülmaschine zu geben. Mhm. Weil bei dem Holzbrett ist ja das Problem, würde ich jetzt mal so sagen, du bist ja jetzt hier gut informiert, Sarah, du wirst mich jetzt gleich verbessern, weil es anders ist, dass wenn man das in die Spülmaschine macht und das lange in dieser, durch die Temperatur dann auch eingeweicht wird in dem Wasser, dann können natürlich auch Rillen entstehen und wahrscheinlich können dann die Keime eindringen, oder?
Vollkommen korrekt.
Ah, okay. Ach,
vollkommen korrekt.
Oh, ich habe ein Bienchen.
Du hast ein Fleißbienchen. Ja. Ein Wissensbienchen.
Yay. Ja, nee, hätte ich nämlich jetzt so vom Gefühl gesagt, aber es gibt wirklich Leute, die machen Holzbretter in die Spülmaschine.
Ja, Skandal.
Ja, geht gar nicht.
Das ist jetzt wirklich ein Skandal.
Ja. So, und wie würde ich es dann jetzt wirklich sauber machen?
Also ich glaube, die Basishygiene ist doch, so wie du eben gesagt hast, einfach warmes, heißes Wasser und Spüli.
Hm.
Am besten tatsächlich auch geruchsneutrales Spüli, weil sonst
ja.
Könnte das vielleicht, naja, ihr wisst schon. Aber manchmal sollte man die auch richtig tiefenreinigen, diese Holzbretter. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, zwei Methoden. Einmal Zitrone und Salz und einmal Essig.
Okay, wie mache ich das mit Zitrone und Salz?
Du verteilst das Salz, am besten so grobes Salz, ne, auf dem Brett. Einfach nur locker drauf tun. Mhm. Und dann schneidest du die Zitrone halb durch und benutzt sie quasi als natürlichen Schwamm.
Ah, zum Schrubben.
Zum Schrubben.
Mhm.
Genau, und das Salz bindet dann quasi die Flüssigkeit, während die Zitrone, die Säure davon, desinfizierend wirkt.
Okay, aber wenn es desinfizierend wirken soll, muss es wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit einwirken, oder?
Genau. Nach so 5 bis 10 Minuten, das kannst du dir überlegen, wie du das möchtest.
Okay.
Einfach mit heißem Wasser abspülen und dann ist wichtig, dass ist generell wichtig, Holzbretter aufrecht irgendwo hinstellen und nirgendwo dran lehnen, sodass überall Luft dran kommen kann.
Das mache ich auch immer, aber du hast ja auch gesagt, man soll die dann direkt trocknen, oder?
Ja gut, du nimmst halt ein Tuch und trocknest das ab, was abzutrocknen geht.
Und den Rest stellt man dann, was heißt den Rest? Das Holzbrett.
Also ich tunke das Brett auch in mein Spülwasser mit rein und schrubbe das dann ab.
Mhm.
Und dann für die kurze Millisekunde, die das da drin ist, saugt das natürlich auch ein bisschen Wasser auf.
Klar, ist Holz, ne?
Ne?
Ja.
Ja, deswegen einfach gut trocknen lassen und dann.
Ja, cool. Und wie mache ich das mit dem Essig? Weil das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört.
Essigessenz, also 5%ige Essigessenz am besten. Gibt es ja überall zu kaufen.
Total, im Supermarkt zum Beispiel, ne?
Genau, mit Wasser und im Verhältnis 1:1 mischen.
Mhm.
Und dann kannst du das besprühen oder du tust es da drauf packen, je nachdem, wie gut du das so mit Händen und Dings kriegst.
Mhm.
Und dann kannst du das auch schrubben.
Also ähnlich wie mit der Zitrone.
Ähnlich wie mit der Zitrone, genau.
Okay, und dann auch einfach abwischen, abspülen mit heißem Wasser und dann einfach trocknen lassen.
Genau, und wenn du ganz großer Profi sein willst, dann ölst du das danach auch noch ein.
Ja, super. Aber natürlich mit lebensmittelechtem Öl, ne?
Richtig, Leinöl, Walnussöl oder... Also es gibt tatsächlich richtige Schneidebrettöl.
Ja komm ey, das braucht doch kein Mensch. Das ist wahrscheinlich 5-mal so teuer wie normales
Vermutlich.
Öl.
Vermutlich, genau.
Okay, also wir nehmen dann einfach ein Speiseöl, ja. Also so ein lebensmittelechtes Öl und zack, reicht.
Zack, sind die Poren von dem Holz zu.
Ja.
Und dann kann weniger Feuchtigkeit eindringen. Das Holz wird schön geschmeidig.
Und
es entstehen natürlich auch weniger Risse, in denen sich die Bakterien verstecken können.
Nee, ne? Sollte man aber dann gleich von Anfang an tun. Ne? Also wenn man wirklich so ein neues Schneidebrett hat, dann sollte man es von Anfang an immer schön pflegen. Dann bleibt es lange erhalten.
Genau.
Ja.
Das ist dann so richtig deutsche Handarbeit, ne? Wo man sich so richtig schön drum kümmert.
Ja.
Das ist wie...
Was fürs Leben.
Nein. Ja, auch. Nein, was ich sagen wollte, das ist wie... mit den kleinen Hühnerhaltern, die sich noch richtig schön um ihre Hühner kümmern.
Was ist das denn jetzt für ein Vergleich? Aber ja.
Ja, also guck mal, die normalen Eier, die du so kaufen kannst, die kommen ja aus der großen Produktion.
Die meisten.
Aus großen Ställen oder so.
Ja, wir jetzt zum Beispiel nicht. Wir kaufen unsere immer von so einem privaten Hühnerstall.
Deswegen sage ich ja, ja. Da steckt ja viel mehr Liebe drin.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, die wenigsten ölen halt ihre Bretter.
Mhm.
Ja. Die wenigsten Menschen geben sich so viel Mühe Brettern, mit ihren Holzbrettern. Und also die machen die sauber, klar, aber die ölen die nicht.
Ah, ja, ich hab's
und verstanden. Das meine ich jetzt mit den kleinen Hühnerhaltern auch. Ne? Also ich meine, die könnten ja auch einfach, die müssten sich ja die Arbeit nicht antun und könnten die Eier in der großen, also ne, aus einer Fabrik kaufen quasi.
Das stimmt.
Und deswegen finde ich das immer ganz toll. Ich kenne jemanden bei uns im Ort, die macht das ganz, ganz toll. Die hat sogar einen Hühner-Account auf Instagram.
Ein Hühner-Account? Ach, das ist ja geil. Da kann man dann immer gucken, was die Hühnchen so machen.
Ja, und dann erzählt sie, was sie da macht und so. Und dann, wenn sie krank sind, wie sie ihnen dann hilft und
ach,
so.
Witzig.
Das ist total witzig und total schön,
also das kennst du das Huhn mit Namen?
Wenn du ihr folgst, kennst du das Huhn mit Namen.
Ach, genau. Das ist ja cool. Ja, cool. Aber jetzt sag mal, gerade bei den privaten Hühnerhaltern, ne? Wie ist es denn jetzt gerade aktuell mit der Vogelgrippe-Problematik?
Ich glaube, das kommt von Bundesland zu Bundesland drauf an.
Was es für Vorgaben gibt.
Genau. Ob das Veterinäramt die Stallpflicht verhängt hat oder nicht.
Okay. Weil ich weiß, dass jetzt der Hühnerbauer bei uns hier um die Ecke, der nur so ein paar Hühner hat, wo wir unsere Eierchen immer herkriegen, der hat, als dann das mit der Vogelgrippe rauskam, sofort selbstständig seinen Hühnern eine Stallpflicht verpasst, damit halt denen nichts passiert. Und ein anderer Bauer um die Ecke, ne, der Gänse hat, also auch nur so ein paar, der hat die tatsächlich gleich schlachten lassen. Einfach um dem Problem halt aus dem Weg zu gehen.
Okay.
Ja, weil die wären sowieso an Weihnachten geschlachtet worden, das wären also Weihnachtsgänse geworden, also sind sie jetzt ja natürlich auch. Aber die mussten dann leider ein paar Wochen früher das Leben lassen. Auch schlimm, oder?
Ich finde, es ist beides schlimm. Es ist für die großen Betriebe schlimm, weil da ganz viel Geld dran hängt.
Hm. Ne?
Aber wenn das so einem kleinen Hühnerhalter passiert, dann hängt da ja sein Herz dran. Ne?
Ja.
Weil die Hühner sind ja für die wirklich
was Besonderes.
Was Besonderes, ne?
Ja. Ja, stimmt.
Ich wollte auch schon immer mal so einen Hut auf den Arm nehmen. Hast du das schon mal gemacht?
Nee. Aber soll ich mal unseren Nachbarn fragen? Vielleicht kannst du mal einen Huhn auf den Arm nehmen.
Vielleicht kann ich mal. Das wäre ja ein Träumchen.
Da mache ich dann auch ein Bild von und poste das.
Ist ja bald Weihnachten.
Ja, genau. Ja, du kriegst
einen Gutschein.
Bei Wünsch dir was.
Ja, okay.
Okay, ich merke es mir.
Gut.
Ich schreibe es auf die To-Do-Liste.
Ich befürchte es.
So, aber jetzt, das Problem ist natürlich, die Vogelgrippe kostet, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, weil ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, dass die Eier echt teuer geworden sind.
Mhm.
Und nicht nur die Eier, die Gänse auch.
Das Geflügel allgemein ist teuer geworden.
Ja, aber man weiß halt auch warum. Einfach weil der Aufwand für die Bauern, für die Geflügelbauern halt echt groß ist im Moment.
Ja, weil wenn die Eier fehlen, dann fehlen die ja nicht nur hier bei uns, dann fehlen die ja auch auf dem großen globalen Markt, hätte ich fast gesagt. Ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, gut.
Ja.
Dann kommen wir jetzt nochmal auf die Weihnachtsfeiertage.
Ja.
Und die Verdauungsspaziergänge danach, nach dem leckeren Festmahl.
Genau, weil was ist, wenn ich jetzt so einen schönen Verdauungsspaziergang mache und finde so einen toten Vogel?
Das hoffe ich natürlich nicht, dass uns das passiert. Aber ist nicht unwahrscheinlich, weil wir ja, wie gesagt, im Naturschutzgebiet wohnen. Und anderen kann das natürlich auch passieren. Was mache ich da? Ja, ich würde als erstes sagen, nicht anfassen.
Mhm.
Weil man weiß ja wirklich nie, ob sie vielleicht einfach nur so vom Himmel gefallen sind oder ob sie eines natürlichen Todes gestorben sind oder ob es die Vogelgrippe war. Deswegen sollte man nie in direkten Kontakt mit den Tieren kommen.
Ja, die größte Gefahr für den Menschen, die geht halt auch vom direkten Kontakt mit dem infizierten und kranken oder toten Tier aus, ne?
Ja, genau. Deswegen, also wenn man da irgendwie denkt, das könnte die Vogelgrippe sein, oder es ist halt so ein größeres Tier, was halt nicht in den Garten oder auf die Straße gehört oder wo man es auch immer findet. Auf jeden Fall das Veterinäramt rufen oder das Ordnungsamt, wer dann halt gerade zuständig ist. Ne?
Vor allen Dingen bei den großen Vögeln.
Ja.
Ne? Wenn ich jetzt hier so einen kleinen toten Spatz bei mir auf der Terrasse liegen habe, ist das erstmal nicht unbedingt so bedenklich, würde ich sagen.
Man ist trotzdem nicht davor gefeit und man sollte deswegen, denke ich, immer eine Handschuhe anziehen, oder?
Genau, das auf alle Fälle. Also ich würde es mit Handschuhen oder halt, weiß ich nicht, zur Not mit der Schippe und dann im Restmüll das arme Tierchen entsorgen. Mm. Ich meine, du kannst ihm auch ein Loch buddeln und kannst es vergraben, aber...
Aber wenn man sich nicht sicher ist, sollte man auf jeden Fall jemanden anrufen, der sich damit auskennt, und die kommen dann und holen das Geflügel ab.
Richtig.
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also sicher ist sicher.
Genau, und wenn man auf alle Fälle Alarm schlagen sollte, wenn mehrere tote Vögel an einem Ort liegen.
Ja, dann ist echt was los. Ne? Ja, das stimmt. Naja, gut. Ist auf jeden Fall...
Und wen rufen wir an?
Das Veterinäramt.
Ja, oder das Ordnungsamt. Kannst du auch anrufen.
Ja, genau.
Ja, und dann kommt die Feuerwehr, hast du gerade erzählt.
Eben. Ja, bei uns.
So ganz am Anfang.
Nein, ja, das war jetzt nur bei uns, weil es ist ja ein Naturschutzgebiet und es ist jetzt auch kein kleines Naturschutzgebiet. Warst du schon mal da im Reden?
Mhm.
Genau. Und da landen ja wirklich viele Zugvögel zwischen, oh Gott, ich habe schon echt Sprachstörungen heute. Die landen halt alle zwischen, waren ja jetzt wirklich von September an bis jetzt vor kurzem, bevor es richtig kalt wurde, dann da. Und dementsprechend gab es natürlich auch viele infizierte Tiere, die dann verstorben sind. Und ja, da musste die Feuerwehr einfach ran. Mhm. Die haben mehr Manpower.
Die haben mehr Manpower, ja.
Ja.
Bei so vielen Tieren.
Ja, aber es ist wirklich tragisch. Ja, naja.
Naja, was lehrt uns denn das Ganze jetzt?
Tja.
Tja.
Also, was lehrt es uns? Ja, das ist, dass die Vogelgrippe auf jeden Fall eine Krankheit ist, die von Tieren stammt und auch überspringen kann. So wie bei Corona im Prinzip auch. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, es ist nicht unmöglich.
Richtig. Also die Vogelgrippe ist genauso wie Corona eine Zoonose.
Mhm.
Der Unterschied ist halt, dass die Vogelgrippe schafft diesen Sprung extrem selten auf den Menschen.
Und Corona war total ansteckend.
Genau, das war hoch ansteckend.
Ja.
Wobei, wenn es den Menschen trifft, dann wird es übel.
Genau.
Also dann gibt es ganz viele Todesfälle tatsächlich. Ne?
Ja, und deswegen sollte unser Fazit sein, die Gans muss durch sein, das Tiramisu immer schön in den Kühlschrank packen oder am besten gar kein rohes Ei verwenden. Mhm. Und?
Abstand von den Wildtieren halten und immer schön gründlich Hände waschen.
Yes. Also, dann kann den Feiertagen gar nichts mehr passieren, oder?
Genau.
Dann ja, mega.
Nichts mehr schiefgehen.
Ja, geil.
Also, ich meine, es könnte noch eine ganz...
Fehlen dir gerade die Worte?
Jetzt fehlen mir die Worte.
Oh nein.
Ein ganz Notstand herrschen, aber dann gibt es ja immer noch Würstchen mit Kartoffelsalat zu
Weihnachten. Genau. Das haben wir ja schon zu Genüge durchdiskutiert.
Genau, so sieht's aus.
Also ich finde sowieso Kartoffelsalat und Würstchen ist doch super.
Wir fangen das Thema jetzt nicht nochmal an.
Okay.
Ich würde sagen, wir sagen eine schöne Woche euch noch.
Ja, genau. Haltet euch fern vor den Wildgänsen.
Genau, passt schön auf euch.
Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Eiskalt serviert.
Ja, mit Mona und Sarah.
Genau. Und falls ihr es noch nicht getan habt,
liken.
Ja, genau. Folgt uns, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Auch wenn wir noch nicht wissen, worüber wir nächste Woche reden wollen.
Na, wir werden schon bestimmt was finden, jetzt so hübschen.
Und es wird bestimmt ein bisschen weihnachtlicher, oder? Da ist der erste Advent.
Oder der zweite. Stimmt.
Ich bin gerade ein bisschen durcheinander.
Ich brauche noch einen Adventskranz.
Ach, wir haben doch schon den ersten Advent gehabt. Der zweite kommt schon.
Nein. Doch?
Ja.
Ach, tatsächlich, verdammt.
Ja, es wird schon
bald das zweite. Jetzt mit meinem Adventskranz.
Ja, genau, da musst du mal ein bisschen Gas geben. Also Mädels, Jungs, seid nächste Woche wieder dabei. Sarah besorgt sich auch einen Adventskranz.
Ich hab den voll verpasst, das gibt's doch gar nicht.
Okay, und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.